Israel gegen Palästina, Ukraine gegen Russland, Russland gegen die USA, Geimpfte gegen die Ungeimpften, links gegen rechts. Immer wieder finden wir Menschen uns innerhalb einer Polarisierung, innerhalb eines Konflikts, der immer wieder zu extremer Gewalt und Destruktivität eskaliert. In diesem Video möchte ich aus tiefenpsychologischer Sicht aber betrachten, wie es immer wieder zu solchen Konflikten, auch zu solcher Destruktivität, zu solcher Gewalt kommen kann. Dazu ziehe ich den aktuellen Konflikt in Israel und Palästina als Beispiel dar. Ich würde darauf verzichten, Partei zu beziehen, sondern vielmehr die unterliegenden tiefenpsychologischen Dynamiken zu erklären. Und natürlich respektiere ich auch die Menschen, die hier persönlich durch ideologischer, politischer oder herkunftsorientierter Weise davon betroffen sind. Jetzt, wo ich das gesagt habe, ist es wirklich allerhöchste Zeit, dass wir diese Konflikte nicht mehr auf der Oberfläche, sondern eben ein bisschen tiefer betrachten. Die Frage, die wir uns in Zeiten wie diesen immer wieder stellen, ist: Wie ist es möglich, dass wir Menschen uns gegenseitig so viel Gewalt antun? Warum tun wir Menschen Böses? Zumindest im Geschichtsunterricht, in der Realschule oder auf dem Gymnasium bekommen wir eine sehr einfache Antwort auf diese Frage. In Deutschland werden wir mit unserer eigenen Vergangenheit der Gewalt und des Bösen konfrontiert. Dabei wird sehr selten wirklich differenziert betrachtet, wie es wirklich dazu kommen konnte. Oft hört man eben sehr einfache Antworten. Das Menschenbild ist ziemlich klar. Eigentlich sind Menschen doch gut, doch nur wenn sie eben sozialen Druck ausgesetzt werden, wie beispielsweise im Dritten Reich, sind sie dazu gezwungen, eben Böses tun zu müssen. Die Geschichte ist, sie sind eben nur Befehlen gefolgt. Als weiteres Kriterium wird immer wieder genannt, dass ein solcher Mechanismus, wie es damals stattgefunden hat im Dritten Reich, eben nur stattfinden konnte, indem ganz, ganz viele kleine Schritte auf verschiedene Menschen aufgeteilt werden konnten. Eine öffnet die Tür, einer fährt den Zug und so weiter, sodass niemand wirklich das Gefühl der vollen Verantwortung oder der Schuld überkommen muss. Das ist das Narrativ, das wir immer wieder im Geschichtsunterricht besprochen haben. Und ja, teilweise ist das tatsächlich auch wahr. Gewisse massenpsychologische Faktoren wie das Aufteilen in verschiedene Schritte, damit eine einzelne Person nicht die volle Verantwortung übernehmen muss, sind extrem wichtig, um einen großen Mechanismus des Bösen wie im Dritten Reich operieren zu können. Dieses Bild wurde vor allem von Hannah Arendt geprägt. Vielleicht hast auch du schon von dem Konzept Banalität des Bösen gehört. Als Ergebnis ihrer Impression der Gerichtsverhandlung von Adolf Eichmann in Jerusalem kam sie zur Konklusion, dass Eichmann sowie andere Mitwirkende des Holocaust nur so agieren konnten, weil sie sich nicht dem kompletten Ausmaß ihrer Handlung bewusst waren. Hannah Arendt saß also damals in der Gerichtsverhandlung mit Adolf Eichmann und sah in ihm eigentlich einen sehr normalen, banalen Mann. Davon ausgehend beschreibt sie, dass Adolf Eichmann eben ein myopischer Killer sei. Myopisch heißt kurzsichtig. Er kann also nicht die vollen Ausmaße seiner Taten berücksichtigen. Sie beschreibt, dass durch seine Kurzsichtigkeit er nur destruktiv handle durch den Auftrag einer höhergestellten Autorität. Auch Brownings Buch Ordinary Men schließt sich dieser Konzeption an, dass der Täter eben nicht aus ideologischer Überzeugung ihre Schandtaten vollrichten, sondern aus einer gewissen Gehorsamkeit gegenüber einer Autorität, eines Gruppendrucks oder eben dieser schrittweisen Gewöhnung an die Gewalt selbst. Diese Theorie der Gewalt und des Bösen ist auch heute immer noch sehr präsent. Unter anderem nutzt auch Jordan Peterson, eine sehr kontroverse und beliebte poppsychologische Figur, auch immer wieder den Ordinary Man als Erklärungsversuch für solche Schandtaten. Doch eigentlich müssen wir uns wirklich fragen, ob das Bild des eigentlich friedvollen und gutmütigen Menschen, der eigentlich nur durch Gruppendruck und Gehorsam gegenüber einer Autorität Böses sich verhält, überhaupt noch standhält. Denn wenn wir die Realität betrachten, auch in Anbetracht der aktuellen Konflikte, ist eigentlich sehr deutlich, dass der Mensch nicht nur Böses tut, wenn er dazu gezwungen wird oder von einer Autorität dazu angehalten wird. Auch Stephen Reicher, ein Sozialpsychologe, betont, dass diese Auffassung nicht wirklich standhalten kann. Er beschreibt die Attitüde des Täters gerade nicht als gedankenlos, passiv oder kurzsichtig, sondern sehr wohl als aktiv und bewusst. Er erläutert, dass die Mitwirkenden des Holocaust nicht einfach Befehlen gefolgt sind, sondern ihre Taten als das Richtige betrachtet haben und in Folge diese auch zelebrieren konnten. Es war nicht nur ein reines Ausführen von Taten aufgrund einer Autorität, sondern ein Zelebrieren, das Gefühl, wir tun das Richtige, wenn wir diese Schandtaten anrichten. Und wenn wir das anerkennen, stellt sich die Frage, wie ist es möglich, dass wir solche Taten, das Böse, solche Gewalt, als das Richtige zelebrieren können? Diese Dynamik, den anderen vernichten zu wollen, finden wir übrigens auch in den aktuellen, gegenwärtigen Konflikten immer wieder. Was ist es also genau? Welcher Faktor löst denn genau diese Gewalt und diese Lust am Bösen aus? Von besonderer Bedeutung ist für Reicher eben die Unterscheidung zwischen der In-Group und der Out-Group zu nennen. Wobei die alleinige Trennung in zwei Gruppen kein alleiniges Merkmal dafür ist, eine solche Destruktivität zu kreieren. Hier kommt es eher auf die Definition und das Selbstbild der In-Group an, welches auch auf das Bild der Out-Group mitbestimmt. Beispielsweise hat Hitler in den ersten Jahren eben nicht seine politischen Gegner und seine ideologischen Gegner abgewertet, sondern sich auf die In-Group fokussiert. Durch die anfängliche Identifizierung und Anhaftung der In-Group, also der Menschen innerhalb der Gruppe, als rein und sauber, konnte erst im Folgenden in den späteren Jahren auch die politischen und ideologischen Gegner ungeziefer und andersartig abgewertet werden. Stichwort Dehumanisierung. Erst durch die anfängliche Aufwertung der eigenen Gruppe, durch die Identifizierung und Anhaftung, Wörter wie rein und sauber konnten im Umkehrschluss auch in den folgenden Jahren eine gewisse Dehumanisierung der politischen und ideologischen Gegner stattfinden. Das Wort Dehumanisierung ist ja sehr wichtig und wird auch im Laufe dieses Videos eine große Rolle spielen. Ganz bewusst werden eben politische und ideologische Gegner nicht auf der Ebene des Menschen abgewertet, sondern häufig verschiedene Wörter dafür verwendet, beispielsweise eben Ungeziefer. Im aktuellen Konflikt können wir auch das wieder betrachten. Immer wieder werden gewisse Bilder verwendet, Ideen, Konzeptionen, die an die Konfliktpartei angehaftet werden soll. Im aktuellen Konflikt zwischen Palästina und Israel sehen wir immer wieder, dass beide Gruppen auf eine gewisse Art und Weise auch dehumanisiert werden. Der Mechanismus, der immer wieder greift und immer wieder politisch auch genutzt wird, ist der folgende. Die Outgroup, also die anderen, werden als Gefahr der Existenz der eigenen Ingroup betrachtet. Wenn sich die eigene Gruppe in Gefahr befindet, ist auch die Vernichtung, die Zerstörung und auch die Gewalt gegenüber der Outgroup gerechtfertigt. Ganz nach dem Motto, solange wir uns selbst verteidigen, ist Gewalt gerechtfertigt. In diesem Fall nimmt die Rolle des Opfers eine ganz entscheidende Bedeutung ein. Darauf gehe ich gleich nochmal mehr ein. Durch die Identifikation eines Opfers wird man selbst zum Täter, indem man sich selbst verteidigt. Und bevor ich das Ganze ein bisschen nuancierter betrachten möchte, muss ich natürlich sagen, ja, Selbstverteidigung ist natürlich ein Recht jedes Individuums. Wir alle haben das Recht, uns selbst zu verteidigen. Doch die Täter-Opfer-Dynamik ist eben ein bisschen komplexer, als es oft scheint. Das Stichwort ist Triangulierung. Triangulierung stellt also ein Dreieck dar, das drei verschiedene Parteien mit einbereift. Und die beiden polarisierenden Parteien sind eben der Täter und das Opfer. Innerhalb dieser Triangulierung gibt es immer einen klar definierten Täter und ein zu verteidigendes Opfer. Doch was genau ist jetzt das Problem damit? Wenn man sich innerhalb dieser Triangulierung befindet, scheint die Lösung ganz einfach zu sein. Der andere, der politische Gegner, der ideologische Gegner, muss einfach nur aufhören, eine Gefahr darzustellen. Die Forderung ist also eine gewisse Unterwerfung des anderen, um sich sicher zu fühlen, um nicht sich selbst verteidigen zu müssen. Wenn jedoch die Teilnehmer der Triangulierung sich nicht unterwerfen lassen, wird das Dreieck nicht aufgelöst, sondern weiter angefeuert. Eine wirkliche Auflösung des Systems innerhalb der Triangulierung findet nur statt, wenn ein Teilnehmer vernichtet wird, wenn er nicht mehr vorhanden ist. Und auch hier sollten wir die Menschen nicht verurteilen, sondern versuchen zu verstehen. Denn Menschen, die sich innerhalb dieses Systems der Triangulierung befinden, tun das nicht, weil sie es gut finden, den anderen zu vernichten, sondern aus der eigenen Angst, vernichtet zu werden. Diese Dynamik der Triangulierung können wir auch ganz gut in der Corona-Pandemie beobachten.
Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass die Gesellschaft wieder unter Druck gerät. Wieder Ärzte und Pflegekräfte über ihre Grenzen hinaus arbeiten müssen. Und sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle.
Ich unterstelle Frau Frühhoff jetzt mal die besten Intentionen, als sie diese Aussage getätigt hat. Keiner von uns hatte die Klarheit, was passiert. Jedoch müssen wir rückwirkend festhalten, dass hier eine ganz klare Form der Triangulierung stattgefunden hat. Eine Spaltung hat stattgefunden zwischen der In-Group, also die Geimpften, und die Out-Group, die Ungeimpften. Diese beiden Gruppen gab es ja vorher schon, nur war eben ein Faktor da, den es vorher nicht gab, und zwar die Angst, die Existenzangst. Die In-Group, also die Menschen, die sich geimpft haben, hatten Angst, von den Folgen der Entscheidung der Out-Group, also den Ungeimpften, vernichtet zu werden. Klingt sehr radikal, aber auf der Grundebene ist es eben genau das. Durch die Spaltung und durch das Anheizen der eigenen Angst konnte eine solche Triangulierung stattfinden. Begonnen hat das Ganze eben mit einer gewissen Denunzierung und Diffamierung der anderen Gruppe, bis hin zu Stimmen, die eben auf gewisse Art und Weise die Menschenrechte, die Grundrechte der anderen Gruppe in Frage gestellt hatten. Es ist ganz wichtig, dass wir Deutsche diese Historie, die eigenen Konflikte aufarbeiten, versuchen zu verstehen, um diese Spaltung, das Böse, die Gewalt, solche Dynamiken in der Zukunft nicht weiterführen zu müssen. Wichtig ist festzuhalten, man kann das Falsche tun und trotzdem das Gefühl haben, es ist gerechtfertigt. Wenn wir von Steffen Reicher lernen möchten, dann ist es eben auch nur möglich, wenn wir den anderen, eben nicht als Menschen, sondern als politischen Gegner, die Angst, selbst Opfer zu werden, aber auch die Identifikation des Opfers spielt also eine enorme Rolle in dieser Dynamik. Und auch hier nochmal ein Disclaimer, ja, es gibt eindeutige Opfer. Menschen können ein Opfer von Gewalt werden. Es geht mir hier nicht darum, den Menschen, die etwas erfahren haben, ihre Erfahrung oder ihr Leid abzusprechen, sondern vielmehr ein etwas größeres Problem, etwas Sozialpsychologisches anzusprechen. Position des Opfers und des Täters ist eben komplex, kann wechseln und ist gar nicht so eindeutig, wie es oft scheint. Wenn wir an einer Auflösung der Triangulierung und der Gewalt interessiert sind, dürfen wir auch nicht beim Opfer darauf verzichten, die unterliegenden Strukturen zu verstehen. Denn natürlich hat es auch einen politischen Vorteil, sich selbst als Opfer zu identifizieren. Natürlich erfährt man ein gewisses Leid dadurch, aber man kann auch nicht abstreiten, dass es gewisse Vorteile gibt. Ja, etwas, was es auch attraktiv macht, Opfer bleiben zu wollen. Beispielsweise ist es eine ganz einfache Möglichkeit, die eigene Verantwortung zu delegieren. Ja, die Welt ist einfach. Ich bin das Opfer, er ist der Täter. Die Ambivalenz auf die eigene Verantwortung in diesen Konflikten anzuschauen, ist gar nicht notwendig. Die Welt ist also sehr einfach, sie ist kalkulierbar. Neben der Delegation der eigenen Verantwortung gibt es auch ein gewisses Gefühl des Zusammenhalts, in dem man einen gemeinsamen Täter auch identifizieren kann. Nichts bringt Menschen mehr zusammen, als einen gemeinsamen Feind zu haben. Und zuletzt natürlich, wie bereits erwähnt, kann auch auf einfache Lösungen zurückgegriffen werden. Ich bin das Opfer, der Täter darf also zerstört werden. Und genau das ist das haarscharfe Problem, in dem wir uns immer wieder befinden. Die Ambivalenz zwischen dem tatsächlichen Opfersein und der darüber hinausschießenden Identifikation mit dem eigenen Opfertum. Denn wie bereits erwähnt, es gibt Opfer, es gibt Menschen, die von anderen Menschen verletzt wurden. Und mir geht es nicht darum, diese Verletzung abzusprechen. Ich sage, es ist enorm wichtig, diese Verletzung anzuerkennen, sie auch gewissermaßen kollektiv und auch im Individuum zu bearbeiten. Doch genau diese Trauer- und Wutarbeit machen wir eben nicht, sondern wir identifizieren uns mit dem Opfertum, kreieren also in diesem Prozess einen gewissen Exzess des Opferseins. Und durch diesen Exzess, also das, was hinzugekommen ist, justifizieren wir die Vernichtung des anderen. Wenn wir also die Dynamik der Zerstörung auflösen möchten, müssen wir uns selbst fragen, zu welchem Grad bin ich wirklich Opfer? Wo ist wirklich die Verletzung? Zu welchem Grad schreibe ich mir gerade ein gewisses Opfertum zu? Und auf der politischen Ebene müssen wir uns fragen, wo fängt Selbstverteidigung wirklich an und wo hört sie wirklich auf? An diesem Punkt möchte ich noch den dritten Teilnehmer der Triangulation einmal vorstellen. Neben des Täters und des Opfers gibt es innerhalb der Triangulation eben auch die Funktion des Retters oder wie es heute ganz häufig genannt wird, den Ally. Diese Position wird oft von den anderen Teilnehmern der Triangulation gefordert. Die Frage ist, bist du Ally? Bist du der Retter oder bist du Teil des anderen? Bist du der Täter? Diese Dynamik betrachten wir heute ganz besonders innerhalb der Cancel Culture. Zum Thema Cancel Culture mache ich nochmal ein gesondertes Video, weil es wirklich die Aufmerksamkeit verdient, das Ganze tiefenpsychologisch mal zu betrachten. Die Ambivalenz, jemanden nicht kategorisieren zu können als Teil des Problems oder nicht, ist schwer auszuhalten. Dementsprechend werden auf einfache Lösungen zurückgegriffen. Du musst also Teil des Täters sein, wenn du dich nicht als Ally, als Retter von den Opfern bekennst. Auch für Politiker ist diese Position des Retters immer wieder eine tolle Chance, sich moralisch zu erheben und somit auch die Kredibilität innerhalb der Wählerschaft zu gewinnen.
Wir tun das, weil es hier um Menschenleben geht. Wir tun das, weil unsere internationale Ordnung auf dem Spiel steht.
Neben der eher passiven und, sind wir mal ehrlich, auch eher unehrlichen Parteilichkeit gegenüber des Opfers, gibt es aber auch eine sehr reale Retterdynamik. Eine Strebung im Menschen, das Opfer beschützen zu wollen oder den Täter zu bekämpfen, auch wenn man selbst gar nicht wirklich am Konflikt teilnimmt. Doch woher kommt diese tief verwurzelte Tendenz, sich für ein Opfer einsetzen zu müssen? Im Endeffekt projizieren wir auf den äußeren Konflikt etwas, was in uns selbst passiert. Der Mensch, der in dieser Triangulation sich als Retter gegenüber des Opfers positioniert, verteidigt den verletzten, selbst zum Opfer gefallenen Teil des eigenen Ichs. Denn jeder von uns hat Momente erlebt, in denen wir uns gegenüber einer anderen Person machtlos gefühlt haben. Sei es im kleinen oder auch sehr dramatischen und destruktiven Maßstab. Wir alle tragen innere Verletzungen in uns. Und die Rolle des Retters ist eben ein Versuch, diesen verletzten Teil aus der Vergangenheit aus dieser prekären Lage zu befreien. Dieser Versuch, diesen inneren Konflikt zu lösen, den inneren verletzten Teil zu retten, findet eben nicht, wie es eben sollte, innerhalb einer Psychotherapie statt, sondern auf den äußeren Konflikt. Eine äußere Szene wird eben gewählt. Eine Szene, wenn man sie eben innerhalb der Triangulation betrachtet, eben sehr viel einfacher ist. Ja, wir wissen ganz genau, wer der Täter ist. Wir können den Täter bekämpfen. Es gibt einen selbst eben das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Hierzu fällt mir auch der berühmte Satz von Volker Pispers ein. Wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Okay, aber heißt das jetzt, dass alle Anregungen, die wir haben, den anderen zu beschützen, den zu Opfer gefallenen zu beschützen, eigentlich nur eine Projektion aus dem Innenleben ist? Nein, aber es ist dennoch wichtig, die Auswirkungen des Retters zu verstehen. Denn die Rolle des Retters, in Anführungszeichen, spielt eben eine sehr, sehr tragende Rolle in der Weiterführung oder in der Auflösung der Triangulierung. Die dritte Instanz, der Retter, kann diese Triangulierung anfeuern, kann Waffen liefern, kann zur Destruktivität beitragen oder er kann versuchen zu vermitteln, Verständnis aufzubringen, auch Trauerarbeit zu leisten. Meiner Meinung nach sollten sich also Menschen, die gerade nicht aktiv in einem Konflikt verwickelt sind, wie beispielsweise Israel und Palästina, fragen, inwiefern sie eine solche produktive Rolle innerhalb oder besser gesagt außerhalb des vordefinierten Systems der Triangulierung erfüllen könnten. Man sollte reflektieren, inwieweit man eben diese Triangulierung, diese Polarisierung, ja, den einen gegen die anderen, weiter anfeuert. Denn ich hoffe, ich konnte verständlich darstellen, dass innerhalb der Triangulierung, innerhalb des Bekämpfens keine Lösung in Sicht ist, sondern nur weiter Eskalation erwartet werden kann. Zum Abschluss natürlich auch die ganz entscheidende Frage, die wir uns stellen sollten. Wie kommen wir zum Frieden? Es besteht die Notwendigkeit, außerhalb der Triangulierung zu denken. Wir müssen es lernen, Ambivalenzen auszuhalten. Keinen klaren Opfer und keinen klaren Täter zu identifizieren. Es ist notwendig, nuancierter zu denken, die Vorgeschichte nachzuvollziehen und auch auf die naheliegenden, teilweise triebhaften Strebungen im Menschen, den anderen, den Gegner, den Täter zu vernichten, zu verzichten. Darauf verzichten, den Menschen zu dehumanisieren, sondern auf gewisse gemeinsame Werte sich zu beziehen. Auch wir in Deutschland dürfen und sollten überlegen, wie wir in der nächsten Krise, ob Kriegsbeteiligung, Pandemie, innerpolitischer Krise, diesmal auf den anderen reagieren möchten. Wie sehr können wir in Deutschland den anderen trotz seiner Andersartigkeit in seinen Grundrechten schützen? Und hier geht es nicht um Akzeptanz und auch nicht um Gutheißung. Hier geht es vor allem um die Anerkennung der Menschenwürde, die Anerkennung des Menschseins. Und für alle, die nach meiner Abhandlung hier zum Thema Krieg, Gewalt und Triangulierung immer noch daran festhalten, dass es gerechtfertigt ist, Rache auszuüben, gerechtfertigt ist, den anderen zu vernichten, den möchte ich fragen, was passiert danach? Was wird passieren, wenn man den anderen vernichtet? Wir als Menschheit begegnen immer wieder solchen Konflikten und müssen entscheiden, ob wir auch mal andere Wege gehen möchten. Weiterhin darauf zu bestehen, den anderen vernichten zu müssen, in der Justifizierung der Selbstverteidigung, sendet weiterhin nur ein Signal in die Richtung der Selbstvernichtung. Wir müssen als Menschheit beginnen, andere Lösungen für unsere Konflikte zu finden. Wir müssen einen Weg finden, uns sicher zu fühlen, auch ohne den anderen vernichten zu müssen. Und meiner Meinung nach ist es notwendig, einen gemeinsamen Bezug zu errichten. Dafür möchte ich Daniele Ganser, Friedensforscher und Historiker, das letzte Wort belassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Aden.
Weil, wenn wir gespalten werden in Sunniten und Schiiten, oder wenn wir gespalten werden in Kurden und Türken, oder wenn wir gespalten werden in Deutsche und Franzosen, oder in Amerikaner und Japaner, dann beobachte ich eigentlich in der Friedensforschung, dass man uns genau an diesen Spaltlinien immer wieder in Kriege geführt hat. Und der einzige Ausweg ist eben, dass wir sagen, wir denken jetzt den Begriff Menschheitsfamilie. Nur mit dem Gedanken der Menschheitsfamilie. Dies werden immer verschiedene Gruppen sein, ja? So wie meine Frau und ich immer verschieden sein werden. Ja? Es ist überhaupt nicht möglich, dass wir alle gleich werden. Also ich glaube sogar, und Sie finden das vielleicht jetzt überraschend, ich glaube tief im Herzen, mögen sich die Menschen, tief im Herzen. Und das ist eigentlich der Versuch, ja, den Gedanken der Menschheitsfamilie zu stärken. Es ist noch ein langer Weg. Wir sind natürlich sicher so, dass wir gewisse Erfahrungen noch ein paar Mal machen. Aber wir werden dann am Schluss sagen, okay, hat doch auch nicht funktioniert. So, das war's. Vielen Dank.